Geld macht viele sinnlich, manche leichtsinnig, einige am Ende kriminell. Bei uns geht es heute um Schwerkriminalität der perversesten Art. Sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich Superreiche Steuern erstatten lassen, die sie vorher gar nicht gezahlt haben. Und das wirft auch Fragen nach unserem Steuersystem auf. Wenn Gelegenheit Diebe macht, ist die Politik gefragt. Die aber hat bei Cum-Ex lange Zeit die Hände in den Schoß gelegt. Der Cum-Ex-Steuerskandal. Einzelfall oder Fehler im System? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio: Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Christian Ramthun ist Korrespondent für Wirtschaft und Politik im Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche. Bei uns ist der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler, und Oliver Schröm. Investigativjournalist und Autor, sind also in diesem Bereich Cum-Ex zu Hause, und Autor des Buches Die Cum-Ex-Files. Ich habe die Bitte, da Cum-Ex und Cum-Cum, das ist sozusagen die große, möglicherweise noch bösartigere Schwester von Cum-Ex, vielen Leuten zwar irgendwie geläufig ist als Begriff, aber nicht, um was es da genau geht. Kann man ganz kurz, wenn Sie alle vier da mithelfen, erklären, worum es da geht, was das Verwerfliche ist, warum es offenbar wenig Möglichkeiten gibt, dagegen bislang vorzugehen, und warum man damit auch so viel Geld verdienen kann? Wer traut sich als Erstes?
Cum-Ex ist ein illegales Kreisgeschäft mit Aktien, das wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Im Gegenteil, man würde eigentlich in die Miesen rutschen. Das Ganze hat einen Sinn, dass eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach ausgezahlt wird. Und das ist der große Unterschied zu anderen Steuerbetrugsmodellen. Also wenn irgendjemand seine Steuer nicht zahlen will, sein Geld in Panama oder sonst wo versteckt, ist das schon schlimm genug, finde ich, und auch asozial. Bei Cum-Ex holen sich die Investoren und ihre Helfer Geld aus der Staatskasse, die sie gar nicht eingezahlt haben und auf das sie auch keinen Anspruch haben. Das ist also Diebstahl.
Also Graf Dracula saugt die Staatskasse aus. Kreisgeschäft heißt, um den Ausschüttungstag einer Dividende herum werden die Aktien hin und her geschoben.
Vielleicht, um das Ganze mal ganz simpel zu gestalten. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man eine Pfandflasche hat. Man geht zum Supermarkt, bringt sie in den Automaten und den Pfandbon kopiert man mannigfaltig. Und mit diesen vielen, vielen Kopien geht man an die Kasse und lässt sich einfach den Pfand, 25 Cent eigentlich wert, und lässt sich dann 100 Euro erstatten.
Obwohl man gar kein Leergut mehr abgibt.
So ist es. Ja, und das ist im Grunde genommen Cum-Ex.
Ja. Ganz genau. Cum-Cum ist ja dann die Spielart, wie Sie sagen, die etwas unbekannte, aber viel wuchtigere, größere Schwester von Cum-Ex. Und da geht es darum, dass ausländische Investoren kurz vor dem Dividendenstichtag ihre Aktienpakete an inländische Investoren verkaufen. Warum? Weil Inländer kaum Kapitalertragssteuer zahlen müssen. So, danach geht das Ganze wieder zurück. Und darauf hätte eigentlich auch die Finanzbehörde kommen können, weil um den Dividendenstichtag sind die Aktiengeschäfte enorm in die Höhe geschossen, um ein Vielfaches. Und ich habe mich auch immer schon gewundert, warum dem so ist, ne? Warum um den Dividendenstichtag das hochgeht. So, dann habe ich das Bundesfinanzministerium gefragt, ob da nicht ein krummes Geschäft im Spiel ist, ne? Dass halt Ausländer die Steuern nicht zahlen und kurz im Kreislauf da laufen. BMF war sehr überrascht. Bundesfinanzministerium. Manchmal steckt man zu sehr im Thema drin. Und dann wussten sie gar nicht, was sie machen sollen. Und dann habe ich gesagt, ja, in Australien gibt es eine Haltepflicht, 45 Tage vor dem Dividendenstichtag und bis 45 Tage nach dem Dividendenstichtag darf sowas nicht gemacht werden, sonst kriegt man halt nicht die Kapitalertragssteuer.
Also sind sinnlose Aktienverkäufe gewesen, um den Staat zu behumsen. Jetzt gibt es ja auch die Politik, die Finanzpolitik, die ja so der Verdacht geschlafen hat, nicht den Schlaf der Gerechten, aber irgendwie jahrelang dem mehr oder minder tatenlos zugesehen hat. Obwohl ja das in der Finanzverwaltung schon bekannt war. Christian Ramthun hat es ja gesagt.
Ja, genau. Also Cum-Ex war lange bekannt. Da gab es auch immer wieder sozusagen Whistleblower, die gesagt haben, dass dieses Geschäft, dieser Diebstahl, wie es Herr Schröm genannt hat, findet statt. Und lange Zeit wurde nicht reagiert. Und der Gesamtschaden ist irgendwie bei knapp 8 Milliarden, würde ich, oder?
Bei Cum-Ex. 12 Milliarden.
12 Milliarden. Milliarden.
War nur und, bei Cum-Ex, glaube
Cum-Ex, ich. Und da hat man jetzt ein paar Millionen zurückbekommen, aber letztlich fehlt das
Ziffer
Geld.
Hoch übrigens.
Wie bitte?
Dunkelziffer natürlich auch noch hoch.
Ja, ja, genau. Und bei dem anderen, bei dem Cum-Cum, das, was eben gerade erklärt wurde, da ist der wahrscheinliche Schaden 28,5 Milliarden. Und ich glaube, bei der Cum-Ex war es so, dass der, aber vielleicht werden die mich die Herren hier korrigieren, dass der Finanzverwaltung das eigentlich zu kompliziert war. Während es bei Cum-Cum noch irrer war, weil da waren die Täter ganz oft Sparkassen und Volksbanken, die manchmal auch sowieso eigentlich schon in den Miesen saßen. Und dann war dieses Cum-Cum-Geschäft, von dem irgendwie alle dann ahnten, dass es stattfindet, eine Maßnahme des Staates, um diese schwachen Sparkassen da so ein bisschen zu päppeln. Aber das ändert ja nichts daran, dass am Ende Ausländer da die Steuerkasse des Bundes bestohlen haben. Und das ist eigentlich der totale Wahnsinn.
Also gut, Sparkassen, die Erträge einer Sparkasse fließen ja in den nächstgelegenen Kommunalhaushalt. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen.
Nee, aber trotzdem, das wurde ja geteilt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Sparkasse dann alles bekommen hätte, sondern große Teile sind jetzt Ausland geflossen.
Also, nein, weil Sie gesagt haben, dass man die Sparkassen, also dass die Sparkassen dann oft klamm waren, das möchte man natürlich, möchten die Träger der Sparkassen auch nicht haben. Also fassen wir zusammen, Cum-Ex sind Geschäfte, die sich hier im Inland abspielen, wo man eigentlich theoretisch auch ein Anrecht auf Erstattung der Kapitalertragssteuer hat.
Bei
Einmal. Und Cum-Cum heißt aus dem Ausland, ausländische Investoren, die dieses Recht auf Erstattung ja nicht haben, organisieren sich einen deutschen Strohmann oder eine deutsche Strohfrau, um dann genau auf die gleiche Weise diese Steuer mehrfach zu kassieren. Jetzt gab es gestern ja, Entschuldigung, also gestern in Siegburg ein Urteil gegen einen der Hauptmacher von Cum-Ex, der allerdings noch eine besondere Funktion hatte. Er war nämlich gleichzeitig Kronzeuge der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörden. Dieses Urteil, Herr Schröm, ist relativ milde ausgefallen. Es ging, glaube ich, um Steuerhinterziehung in der Größenordnung von ungefähr 500 Millionen Euro. Er selbst hat ungefähr so um die 28 Milliarden dafür bekommen.
Millionen,
28 Millionen dafür bekommen. Und obwohl er Kronzeuge war, hat man doch gedacht, das ist doch ein sehr, sehr mildes Urteil. Sehen Sie das genauso?
Nee, das war ein kluges Urteil. Also um mal die Zahl noch mal gerade zu rücken. Der Mann Kai-Uwe Steck, Anwalt, hat Banken beraten und bei Cum-Ex-Geschäften geholfen und ist mitverantwortlich für einen Schaden von einer knappen 500 Millionen Euro. Aber durch seinen Beitrag, also er ist seit 10 Jahren Kronzeuge, durch seinen Beitrag konnten über 600 Millionen zurückgeholt werden. Er selber hat bei dieser ganzen Geschichte 50 Millionen verdient. Gut, jetzt gibt es natürlich den Grundsatz, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Also versteht jeder. Allerdings, Kronzeugen sind halt keine Engel. Das liegt in der Natur der Sache. Sie können nur über solche Machenschaften auspacken, wenn sie Teil von diesen Machenschaften
waren. Und er hat dafür gesorgt, dass Hunderte von Verdächtigen, die bis dahin gar nicht bekannt waren, plötzlich der Staatsanwaltschaft bekannt wurden.
Ja, zum Beispiel sämtliche Verurteilungen in Köln war er bei den Prozessen als Zeuge aufgetreten und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die hinter Schloss und Riegel kamen.
Außerdem eine Frage nur, die 50 Millionen darf er jetzt auch nicht behalten, nehme ich an, oder?
Hier muss man, glaube ich, schon auch mal ein bisschen unterscheiden. Also ich sehe das Urteil eher skeptisch, gebe ich zu. Ich glaube schon, dass es unglaublich wichtig ist, dass man Kronzeugenregelungen schafft, gerade jetzt auch in mafiösen Clanstrukturen, um einfach an Hintergrundinformationen ranzukommen. Aber es war ja auch nicht der einzige Kronzeuge, den wir hatten. Also das heißt, wenn man mit der Frau Brohilker spricht, da gab es auch mehrere.
Das ist die frühere Oberstaatsanwältin, die Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, inzwischen nicht mehr in Diensten.
Und da also ist die Genesis ist ein bisschen anders, wenn ich Ihnen da gleich mal ins Wort fallen darf. Kai-Uwe Steck hat Ende 2016 sich gemeldet und angefangen auszupacken. Und er war der erste Kronzeuge. Ja. Und es gibt weitere Kronzeugen, die er aber herbeigeschafft hat. Das sind keine deutschen Staatsbürger.
Ja, aber es ist ja kein Widerspruch.
Moment, das sind keine deutschen Staatsbürger, das sind Briten, die sitzen in Dubai. Und ich war bei dem Prozess dabei. Ich kenne den Herrn auch seit 10 Jahren. Vor Urteilsverkündung ging da die SMSen rein, weil die Kronzeugen in Dubai sich überlegt haben, wenn er jetzt verurteilt wird und ins Gefängnis geht, kommen sie nicht mehr. Und dann werden künftig...
Oder gut, das war eine Präventivmaßnahme für die Ermittlungen.
Künftig ein paar Prozesse geplatzt. Also das ist halt der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir an das Geld wieder rankommen.
Jetzt sind ja 40 Millionen eigene Kasse. 11 sind im Moment zurückgezahlt. Der Rest ist, man mutmaßt, ich kann das nicht belegen, in Stiftungen und ist jetzt uneinbringlich.
Ja, aber das ist, Entschuldigung, Herr Kübler, da würde ich jetzt gerne mal einhaken. Also es waren ja mehrere Aktivitäten, die, glaube ich, sich dann aufsubsumiert haben. Da gab es ja noch ein Verfahren gegen seinen frühen Partner Hanno Berger, der ja nicht einsichtig war und 8 Jahre Knast bekommen hat. Das waren dann insgesamt 50 Millionen, die er verdient hat daran tun. Er hat im Gericht gesagt, die hätte er auf ein Treuhandkonto bezahlt. Und davon würde er jetzt den Schadensersatz begleichen. Was er dem Gericht nicht gesagt hat, war, dass da gar kein Geld liegt, sondern Aktien im Wert von 50 Millionen Euro, die allerdings keine Pfifferling mehr wert sind, weil die 50 Millionen, die er in die Aktien zweier Firmen angelegt hat, diese Firmen sind danach bedauerlicherweise pleite gegangen. Es ist nichts mehr drin. Was lässt sich über so ein Verhalten eigentlich sagen?
Oh, Hanno Berger, als ich da also auch mit ermittelte.
Von dem Kai-Uwe Steck, dem,
Hanno Berger war ja der geistige Vater. Der war ja der geistige Vater. Der hat ja er war ein früherer Finanzbeamter und wechselte dann die Seiten und hat genau geguckt, wo es welche gesetzliche Lücke gab. Scheinbar oder nicht. So, und da ist er reingegangen nach dem Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und der Bundesfinanzhof hat das oft auch so gesehen gehabt und ihm auch scheinbar Rückendeckung gegeben. Da habe ich auch noch manchen Strauß ausgefochten gehabt mit dem Bundesfinanzhof. So, und er war wirklich davon überzeugt und hat mich immer wieder auch angerufen aus der Schweiz, wo er sich dann versteckt hatte, um zu sagen, dass alle falsch liegen, dass er Recht hat. Und es war schon fast religiös, dass er daran glaubte. So, und dass man sein Geld jetzt nicht mehr kriegt, weil die Aktien futsch sind. Ich glaube, er ist schon gut bestraft mit den 8 Jahren, die er jetzt ins Gefängnis
muss. Ich meine aber jetzt mit diesen 50 Millionen auf dem Treuhandkonto jetzt eben Kai-Uwe Steck, der in dieser Woche verurteilt worden ist.
Der hat ja vielleicht sein Geld besser angelegt gehabt als Hanno Berger. Okay, und vielleicht dann, ist das Geld ja noch da.
Gut, dann bin ich mal gespannt. Denn Strafmilderung setzt ja voraus, dass man eben auch Wiedergutmachung leistet. Herr Köbler, es gibt diesen schönen Spruch, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Es scheint so ein bisschen, dass es gerade im Steuerstrafrecht gilt, dieser Satz. Normale Steuerzahler mit verspäteter Steuererklärung müssen gleich Verzugszinsen bezahlen. Dieser milliardenschwere Steuerbetrug durch Cum-Ex und Cum-Cum, den konnten die Finanzbehörden nicht verhindern und auch nur sehr mühsam jetzt aufarbeiten. Wird da mit zweierlei Maß gemessen? Oder sind Sie mit der Finanzverwaltung, Sie sind ja in der Steuergewerkschaft die Vertreter der Finanzbeamten, der Betriebsprüfer, der Steuerfahnder. Sind Sie in der Finanzverwaltung da einfach technisch bedingt den Finanzschunklern und den Straftätern immer ein oder mehrere Schritte hinterher?
Also ich glaube nicht, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn Steuern hinterzogen werden, dann sind sie hinterzogen. Es zieht entsprechende Konsequenzen nach sich. Aber trotzdem haben Sie recht. Wir sind zum Teil technisch ein Stück weit hinten dran. Und wir beklagen das schon seit Jahren, Jahrzehnten, auch meine Vorvorgänger zum Teil schon. Wir haben immer das Bild geprägt, du versuchst mit einem Fahrrad einem Ferrari nachzujagen. Also das heißt, wir erleben in der täglichen Praxis, dass wir eine technisch hochgerüstete Beraterindustrie gegenüberstehen haben. Und selbst aufgrund beispielsweise des exorbitant ausgeprägten Datenschutzes in Deutschland, also Herr Ramton, Sie haben das vorher so ein bisschen flapsig gesagt, man hätte Börsendaten analysieren müssen. Du musst erstmal in der Lage sein, Börsendaten von einzelnen Personen so auch zu analysieren aufgrund gesetzlicher Regelungen. Also das heißt, ich glaube, wir müssen insgesamt in Deutschland besser mit Daten umgehen, die wir haben. Diese analysieren, passiert hier in irgendeiner Weise etwas Krummes, beispielsweise um so einen Dividendenstichtag herum. Ich sage an dieser Stelle klar und deutlich, wir haben alle Daten, aber wir nutzen sie nicht. Uns im ganzen Staat, in der Verwaltung. Und wir wollen und sollten in die Lage versetzt werden, ein Level Playing Field zu erreichen. Also das heißt, genau diese Datenanalysen zu treiben. Die technischen Möglichkeiten, Webagenten, Crawler, um diese Daten in Sekundenschnelle zu analysieren auf Anomalien, die gibt es auf dem Markt.
Ja, aber nicht bei Ihnen in der Finanzverwaltung.
Ja, das gibt es ja auf dem Markt. Wir sind da jetzt im Moment in den Kinderschuhen. Nordrhein-Westfalen macht da tolle Sachen. Und ich möchte in dieser Runde schon sehr deutlich sagen, ich bin sehr froh, dass die jetzige Bundesregierung unseren Forderungen hier gefolgt ist und im Koalitionsvertrag sehr deutlich, so deutlich wie wahrscheinlich noch nie, ein Zeichen gesetzt hat, schon allein in der Präambel, null Toleranz für Finanzkriminalität. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen, aber diesen Zeichen müssen jetzt ganz dringend Taten folgen.
Da hat die Politik auch einiges aufzuarbeiten, Frau Herrmann, denn sie hat ja bisher keine besonders gute Figur gemacht bei Cum-Ex und Cum-Cum. Der ehemalige Bundeskanzler und frühere Hamburger erste Bürgermeister Olaf Scholz hat ja mehrfach aussagen müssen vor einem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Hat die Politik da weggeschaut?
Ja, also ich meine, man muss sagen, dass das Verhalten von Olaf Scholz jetzt sensationell war. Das fällt ja noch in seine Zeit, als er Bürgermeister in Hamburg war. Und eine Hamburger Bank, die Warburg Bank, hatte sich dann auch ordentlich an diesen Cum-Ex-Geschäften beteiligt, ist aufgeflogen. Und das ist auch eine ewige Story. Herr Schröm hat das ja auch alles recherchiert. Er hat da ja echte Meriten erworben. Jedenfalls unter anderem musste die Warburg Bank eigentlich 47 Millionen zurückzahlen. Das war auch schon offensichtlich an gestohlenen Steuern. Und dann wurde das in Hamburg nicht eingetrieben. So, und das ist natürlich ein Wunder an sich, ja, zumal ja Scholz auch sich in Finanzdingen sehr gut auskennt. Und offiziell ist es so, dass eine Finanzbeamtin alleine entschieden haben soll.
47 Millionen
Euro. Ja, genau. Jetzt muss man sagen, ich habe selber 2 Jahre in der Hamburger Verwaltung gearbeitet und kann also sagen, obwohl ich nicht in der Finanzbehörde war, sondern in der Gleichstellungsbehörde, aber es ist ja egal, man erlebt ja, wie so eine Verwaltung funktioniert. Es ist völlig undenkbar.
Nicht glaubhaft.
Völlig undenkbar. Es kann gar nicht vorkommen, dass 47 Millionen verschenkt werden an eine Bank.
Von einer Finanzbeamtin.
Ohne dass das der Bürgermeister weiß. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass Olaf Scholz ist sehr fleißig, sehr intelligent, aber auch ja, Controlletti-mäßig, ja, also es wird alles von ihm entschieden. Und dass er also ausgerechnet die von diesen 47 Millionen noch nie gehört haben soll, ist klarerweise, kann gar nicht sein. Aber wie gesagt, man konnte es ihm nie nachweisen. Es gibt keine Belege, dass er da so...
Er hat sich ja auf Gedächtnislücken
berufen. Er weiß nichts mehr von irgendwelchen Treffen mit Herrn Olarius. Aber das ist der Warburg-Inhaber. Aber da ist ja Herr Schröm der Experte schlechthin.
Einer der Warburg-Inhaber, Christian Olearius, hat über seine vertraulichen Treffen mit Olaf Scholz Tagebuch geführt.
Das war natürlich unglücklich.
Ja, und
dass
mir gelungen ist, an diese Tagebücher ranzukommen und wir die Geschichten damals in der Zeit und bei Panorama öffentlich gemacht haben, so ist man überhaupt auf diesen Skandal gestoßen. Der Hintergrund war, die Warburg Bank hat über Jahre Cum-Ex betrieben, auch im Eigenhandel. Auch Christian Olearius selbst hat also mit seinem Privatvermögen auch in Cum-Ex-Strukturen investiert. Und dann gab es einen Whistleblower bei der Staatsanwaltschaft Köln. Was heißt ein Whistleblower? Das war ein Schweizer Banker, der da involviert war. Und er hat sich rausgekauft mit 200.000 Euro und hat ausgepackt und hat die Warburg Bank angeschwärzt. Daraufhin gab es Durchsuchungen bei der Warburg Bank. Und dadurch ist dann auch, sind die Betriebsprüfer draufgekommen, dass sie über die Jahre hinweg hinter die Fichte geführt wurden und wollten das Geld zurückhaben. Es ging insgesamt über 160 Millionen Euro. Hat dann die Bank darüber informiert, wir wollen das Geld wieder haben, worauf dann die Bankinhaber sich Termine bei Olaf Scholz besorgt haben und ihm auch Dokumente übergeben haben. Das kann er sich alles nicht mehr erinnern, aber das ist der nächste Skandal. Einmal der Umgang mit diesem Fall damals und heute im Untersuchungsausschuss, weil wenn er sagt, ich kann mich nicht erinnern, sagt er die Unwahrheit, weil er hat sich in Finanzausschusssitzungen des Bundestags sehr wohl an eins der Treffen erinnert. Das heißt, Olaf Scholz hat vom Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt und es ist kein Kavaliersdelikt.
Er hat ja, glaube ich, sich an die 3 Termine, um die es geht, so nach und nach erinnert. Ich glaube, heute erinnert er sich an alle.
Erst sagt er, er konnte es gar nicht erinnern, als er die Geschichten rausgab, sagt er, er kann sich nicht mehr an die Inhalte erinnern. Und sagte, er kann sich nur deshalb erinnern, dass sie stattgefunden haben, weil er dann nachträglich in seinen Kalender geschaut. Auch da wird es dann wieder ein bisschen schwammig und mit der Wahrheit, weil von den Treffen sind nur zwei im Kalender drin, aber alle drei sind in den Tagebüchern verzeichnet.
Herr Ramtun, kann die Politik da zu wenig wissen und ist deswegen machtlos oder will sie zu wenig wissen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Man hält sich am liebsten raus, wenn es unangenehm wird und vor allem, wenn keine schnelle Lösung möglich ist. Was Herr Köbler sagt, die Finanzbehörden sind völlig unterbewaffnet, was das angeht. Digitalisierung funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, man hat das Problem, man kann aber nicht schnell umgehen. Es gibt auch andere Beispiele. Der Kassenbetrug bei bargeldintensiven Geschäften, also sprich im Restaurant keine Rechnung oder beim Friseur. Oder Schwarzarbeit, da versucht der jetzige Bundesfinanzminister Klingbeil eine Initiative zu starten. Wir wissen, dass millionenfach auf dem Bau Schwarzarbeit betrieben wird. Oder versuchen Sie mal eine Putzfrau oder eine Perle zu bekommen, die auf Steuerkarte arbeitet. Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben also massenhaft Steuerbetrug jenseits von Cum-Ex und von Cum-Cum. Und wenn man dann noch weitergehen will, kann man auch Umsatzsteuerkarussellgeschäfte dazu nehmen. Wir kriegen es nicht mit unseren Behörden, das aufzudecken. Und da bräuchte man dringend eine Digitalisierung, Datenabgleich, gucken, Sozialversicherung und so. Das funktioniert nicht. Und da die Politik sieht oder meint zu sehen, wir kriegen da keine Lösung hin, lässt sie am liebsten die Finger davon und lässt das laufen so. Und Oliver Schröm und ich haben das ja auch erlebt bei Cum-Ex-Aufarbeitung. Da kriegten wir Anrufe von der rechten Hand von Olaf Scholz, der erst Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war und dann Kanzler, also Bundeskanzleramtschef.
Sprich Wolfgang Schmidt, man kann ja ruhig einen Namen
nennen. Wolfgang Schmidt, der hat dich, Oliver, unter Druck gesetzt und beim Chefredakteur, kann man sagen, angeschwärzt. Und ich habe auch E-Mails, Twitter-Nachrichten und Anrufe bekommen von Wolfgang Schmidt. Ich sollte auch bitte die Finger davon lassen von Cum-Ex und der Aufarbeitung des Skandals. Das kommt ja noch dazu.
Also auf der einen Seite tut die Politik zu wenig und auf der anderen Seite übt sie auch noch Druck aus.
Also manche, nicht alle.
Also ich glaube, dass wenn man sich jetzt noch mal belegt, was da in Hamburg passiert ist, also was man ja sagen muss, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, damit das Olaf Scholz hat sich ja nicht persönlich bereichert. Sondern ich glaube, es war so, also vermute ich mal, dass Ole Jarius, der Warburg-Manager, ihm dann erklärt hat, ja, und wenn wir das zurückzahlen müssen, dann sind wir pleite und dann sind diese ganzen Arbeitsplätze bei der Bank in Gefahr. Und dann hat sich, nehme ich mal an, Olaf Scholz vorgestellt, also wenn ich jetzt das Geld zurückfordere, dann kommt als nächstes das Hamburger Abendblatt und klagt mich an, dass ich hier eine alte Institution, das ist ja auch nicht eine neue Bank, die ist ja uralt, die gehört sozusagen zur Genetik der Hansestadt, dass die jetzt dank Olaf Scholz pleite ist. Also das war eine fundamentale Fehlkalkulation. Es ist wahrscheinlich der größte strategische Fehler gewesen, den Olaf Scholz in seiner gesamten Karriere überhaupt gemacht hat. Aber er hat sich nicht selber bereichert, das muss man wirklich sagen.
Gut, aber wenn er sich nicht, das hat ja auch niemand behauptet, dass er sich selbst bereichert.
Nee, aber dieser Eindruck aber entsteht
ja
schnell.
Er muss ja ein Motiv gehabt haben.
Ja, ich nehme an, dass er einfach diese Bank da irgendwie retten wollte.
Das ist für mich die 1-Million-Dollar-Frage. Was war das Motiv von Olaf Scholz? Weil die mehr, dass er die Bank retten wollte, glaube ich nicht. Weil wenn eine Bank, also die Warburg Bank ist einer der ältesten und größten Privatbanken Deutschlands, also wenn die ihre Steuern in Höhe von 160 Millionen nicht zahlen kann, dann hat sie ein Problem. Die Bank hat kein Problem. Die Inhaber, die werden auf zwischen 600 und 800 Millionen Privatvermögen geschätzt. Also die Bank wäre mitnichten bankrott gegangen. Sie hat ja dann auch irgendwann die Gelder zurückzahlen müssen, weil viele, viele Jahre später gab es ein Strafverfahren.
Mit Verzugszinsen, glaube ich sogar.
Mit Verzugszinsen gab es ein Strafverfahren in Bonn. Und der Richter hat einen Paragraphen gefunden, mit dem er es geschafft hat, dass die Bank zurückzahlen musste, obwohl es steuerrechtlich verjährt war. Die Bank gibt es immer noch, obwohl sie jetzt über 200 Millionen zurückgezahlt hat. Also das wird gern als Spin gesetzt. Ja, Olaf Scholz wollte da Schlimmes verhindern und hat einen sauren Apfel gebissen. Das kann nicht sein.
Und was ist jetzt deine Vermutung?
Da muss ich spekulieren und das will ich nicht.
Manchmal eine unheilige Nähe, ne, innerhalb einer Community, Politik und Gesellschaft und Wirtschaft. Die stecken manchmal dazwischen. Und von daher ist es ganz gut, dass die Journalisten manchmal dazwischen gehen.
Herr Köbler, ich habe noch eine Frage, die wir gerade schon mal angerissen haben. Also Deutschland scheint ja ein Paradies zu sein für Geldwäsche. Das ist keine neue Erkenntnis für Cum-Ex, Cum-Cum. Es gibt noch andere Möglichkeiten, hier illegal Geld anzureichern. Warum ist das so? Werden Ihre Behörden ganz gezielt schlecht ausgestattet, nicht technisch erneuert? Ich lese immer wieder, es gäbe zu wenig Betriebsprüfer. Es gibt in Bundesländern, wo alle 20 Jahre mal einer im Betrieb vorbeikommt. Es gäbe zu wenig Steuerfahnder. Es gäbe überhaupt zu wenig Leute in den Finanzämtern und in der Finanzverwaltung. Ist dieser Verdacht richtig?
Also ich glaube, man muss auch ein bisschen aufräumen und dann auch nochmal eine Antwort ein bisschen zuvor. Ich glaube schon, dass wir insgesamt sehr präzise wissen, wo Betrug stattfindet und wo nicht. Und wir sind natürlich bei neuen Methoden auch immer wieder mal auf Whistleblower angewiesen. Das ist in der Natur der Sache. Da kommt jemand drauf. Und ich meine, die Perversion, sich eine einmal gezahlte Steuer mehrfach erstatten zu lassen, das ist pervers.
Ja, das
und
klar,
da muss man auch erstmal überhaupt
drauf kommen. Und zwar nicht von armen Schluckern.
So ist es. Ja. Das war und deswegen ist der Skandal, wir reden ja hier vielleicht von 35 Milliarden plus X, der Skandal ist ja vor allen Dingen so extrem auch in der Öffentlichkeit hochgekommen, weil das erste Mal die White-Collar-Industrie doch der Täter war. Also die ach so gut angesehenen Banker, Investmentbanker, und denen geht's eh schon gut und die machen sich jetzt noch mehr die Taschen voll. Das ist einer der Gründe.
Das ist Diebstahl. Also genau wie Herr Schröckel gesagt hat.
So ist es. Und jetzt, ich will der Frage da jetzt nicht ausweichen. Und von daher glaube ich, dass wir insgesamt absolut d'accord zu wenige Prüfer haben, zu wenige Steuerfahnder, aber auch zu wenig technische Mittel und zu wenig Digitalisierung. Da wollen wir ran. Aber ich glaube, der Ruf nach mehr Personal ist im Moment nicht sonderlich redlich. Warum? Weil wir auf eine Demografie zulaufen. Wir wissen ganz genau in der Steuerverwaltung, dass wir im Jahr 2030 mit einem Drittel weniger Personal auskommen werden müssen, als wir das jetzt haben. Und deswegen bin ich vor eineinhalb Jahren losgelaufen und habe gesagt, wir können diesen steuerlichen Laden, ich nenne den jetzt mal despektierlich so, nicht mehr so weitermachen, wie wir das bisher betreiben. Mit dem Fokus auf Arbeitnehmerveranlagungen, auf Rentnerveranlagungen, wo wir dann jährlich eine Steuererklärung an Land holen, die dann auch noch prüfen. Warum? Weil wir sie können und weil wir es machen sollen. Das ist halt der Wunsch der Politik. Sondern ich glaube, wir müssen hier massiv in Digitalisierung der Prozesse investieren. Wir müssen uns auch als Gesellschaft fragen, halten wir es aus? Und wir haben da auch tiefenpsychologische Umfragen mittlerweile. Die Bevölkerung würde es sich wünschen, dass man an dieses ganze Steuersystem disruptiv rangeht, einfach das Ganze nochmal neu baut, digital baut, wie das andere europäische Staaten ja vormachen, die skandinavischen Länder, Italien auch ganz toll in der Bekämpfung der Finanzkriminalität. Und das frei werdende Personal in diesen Arbeitnehmer- und Rentnerbereichen, das muss doch, diese Steuererklärungen, die müssen doch in der heutigen Zeit im Jahr 2025 automatisiert laufen. Aber und dieses Personal, das müssen wir dort einsetzen, wo der schwere Steuerbetrug stattfindet. Und es kann doch nicht sein, Sie haben vorher das Thema Umsatzsteuerkarussell angesprochen. Wir reden jetzt über 35 Milliarden Cum-Ex und machen hier eine Runde drüber. Das Umsatzsteuerkarussell gibt es seit 30 Jahren.
Und jedes Jahr 20 Milliarden.
Und jedes Jahr mindestens 20 Milliarden. Und jetzt kommen wir zum Punkt. In Deutschland die Tendenz steigend. Warum? Weil andere Länder massiv aufrüsten in elektronische Rechnungen. Wir sind jetzt auch aufgesprungen. Das heißt, die Finanzindustrie, die Finanzkriminalität schaut, wo sind die Lücken im System? Wo ist der schwächste Player? Und deswegen Deutschland, Geldwäsche. Und eben auch das Thema
Umsatzsteuerbetrug. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also wenn man jetzt sagt, ich bin ja sehr dafür, ja, alles irgendwie zu vereinheitlichen und die Rentner und die Arbeitnehmer werden überhaupt nicht mehr belastet, sondern das wird schon ausgefüllt beim Finanzamt. So ist das ja in Skandinavien. Dann guckt man nur noch drüber und dann sagt man, ja, stimmt alles, danke. Aber das heißt ja, dass man alles pauschalieren muss.
Nee, muss man nicht.
Nee, also die Deutschen haben ja die Neigung dieser Einzelfallgerechtigkeit. Ja, und jedes Kind von der geschiedenen Frau, ich übertreibe mal, ja, und jeder Wohnsitz irgendwo, das muss alles irgendwie steuermindernd abgegolten werden. Das will der Deutsche so. Mhm. Das ging ja mit diesem System nicht mehr.
Da muss aber die Kollegin unterstützen. Also wir sind so tief in Gesetze drin, dass sich schon Steuerberater nicht mehr trauen, bestimmte Gestaltungen, die der Staat haben will, sprich, sagen wir mal, Gleichstellung von Personengesellschaft mit Kapitalgesellschaften, dass die sich noch nicht mehr an die Materie dran trauen. Und die Finanzbehörden sind nicht mehr willens, auch Auskünfte zu geben, Vorab-Auskünfte, ist das rechtens oder nicht. Da hat sich das System selbst pervertiert und wie Ulrike Herrmann sagt, wir müssen radikal zu Vereinfachungen kommen, denn ansonsten, wenn Sie jeden Fall einzeln aufrollen müssen, kommen Sie auch nicht weiter.
Aber mit können wir ganz kurz noch ergänzen, ich die Frage noch ergänzen. Im analogen Zeitalter hat ja der amtierende Bundeskanzler da schon unangenehme Erfahrungen gemacht mit dem sogenannten Bierdeckel. Wenn das jetzt aufs Digitale überträgt, ist die Frage, ob die Politik da überhaupt willens ist, das durchzusetzen.
Ja, ich glaube, um die Sache mal ein bisschen zu erklären, wie funktioniert dann das Thema Einzelfallgerechtigkeit?
Ja, genau.
Das Zauberwort heißt elektronische Rechnungen. Ganz klar. Also das heißt, sobald ich in der Lage bin, wir brauchen eine digitale Identität und wir brauchen das sogenannte Once-Only-Prinzip. Und da machen uns ja Singapur, andere Staaten machen es uns ja vor, wie es geht. Das heißt, ich habe eine Kita-Rechnung, die will ich steuerlich geltend machen. Dann sage ich der Bevölkerung oder schreibe ein Gesetz, okay, wenn ich diese Rechnung geltend machen will, dann brauche ich eine elektronische Rechnung dafür. Also ein B2C E-Invoicing für steuerlich relevante Daten. Diese Rechnung muss man irgendwann mal über so ein Meldesystem schicken, Clearance-Verfahren. Italien, alle haben das, Polen, Spanien, Portugal, brauche ich jetzt, die Liste ist unendlich.
Also man kann eigentlich lernen von
anderen. Das heißt, ich habe die Steuer-ID an der Rechnung geknüpft und diese Rechnung kann dann steuerlich sogar im Folgemonat über einen Lohnsteuerabzug sogar schon berücksichtigt B2C, werden.
B2C, was ist das?
Business to Customer, also das heißt, der Unternehmer stellt eine Rechnung aus, elektronisch, beispielsweise an Sie, der klassische Handwerker, also wenn man an dieser Entlastung der Handwerker festhalten will, der Handwerker stellt eine Rechnung, charmant, er macht eine elektronische Rechnung ohne Barzahlung. Und dann kann es der Steuerpflichtige eben steuerlich geltend machen und
geht ja heute
eben
schon
vollkommen automatisiert, weil der Staat eben mitbekommt, hey, da ist jetzt eine Handwerkerrechnung da. Und das ist eben meine Vision. Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern den Service und sagen ihnen, pass mal auf, du hast diese und jene Rechnungen gezahlt, die sind steuerlich abzugsfähig. Aber würdest du die gerne abziehen, ja oder nein? Und hast du noch Ergänzungen? Mhm. Und ich glaube, das ist doch ein sehr charmantes System.
Ja, aber beim Thema Steuerbetrug geht es jetzt nicht um den Handwerker. Ich habe rein zufällig ein Formular dabei über Antrag.
Danke, dass Sie uns gedacht haben.
Erstattung der Kapitalertragssteuer. Ja. Das hat 4 Seiten. Das ist jetzt von 2021. Mittlerweile kann man das.
Also es 5 Seiten.
Online machen, aber das sieht genauso aus. Jeden Monat meldet die Bank quasi ihren Antrag auf Erstattung der Kapitalertragssteuer. Von den 4 Seiten ist eine Seite, da geht es um die Kirchensteuer. Ansonsten geht es um ein einziges Feld, da gibt die Bank ein und sagt, ja, wir haben Aktiengeschäfte gemacht und wir haben eine Kapitalertragssteuer von 60 Millionen und schreibt die Ziffer 60 Millionen rein. Bei Cum-Ex war das minus 60 Millionen, die sie dann erstattet haben will. Die Steuerfachfrau Frachmann beim Finanzamt, der hat überhaupt keine Chance zu sehen, wie kommen die 60 Millionen zustande. Da ist keine weitere Angaben.
Aber man sollte mal nachfragen dann bei 60 Millionen.
Aber bei der Fülle von Erstattungsanträgen, wahnsinnig.
Damit wir wieder beim Problem von Herrn Köbler wären, dass da zu wenig Leute da sind. Ist es denn das Steuersystem, das sozusagen das, bei Cum-Ex, ich frage jetzt bloß noch mal nach, bei Cum-Ex, vor allen Dingen, letztendlich das auch noch begünstigt, diese massive Kriminalität?
Nee, ich bin ja total bei Ihnen und Sie haben vollkommen recht mit der Forderung. Und also das hier ist Steinzeit. Ja? Und es funktioniert heute noch so. Und jetzt haben wir das Problem, man denkt, okay, so ein Antragsformular kann man doch ergänzen, und alle Details abfragen, dass der Finanzbeamte auf den ersten Blick sieht, wie die 60 Millionen zustande kommt und dann sagt, okay, da muss ich vielleicht noch mal nachfragen. Nee, kann man nicht, weil um dieses Formular zu ändern, das ist Ländersache, da müssen sich 16 Ländern einigen, wir wollen dieses Formular ändern. Das ist blanker Irrsinn. Und der Antrag auf Digitalisierung, da geht was, man will gegen diese Betrüger vorgehen, das stand schon im Koalitionsvertrag der Ampel, man will Blockchain einrichten und was weiß der Teufel, passiert ist nichts.
Schauen Sie, das ist so ähnlich wie mit dem Glas. Es muss immer voller werden, irgendwann läuft es über und so oder so funktioniert Politik. Wenn der Druck insgesamt zu groß ist im Kessel, dann gibt es Änderungen. Und dieses Steuersystem, ich glaube fest daran, dass wir diese Veränderungen bekommen werden,
weil
die Demografie nicht nur bei uns drückt, sondern vor allen Dingen bei den Steuerberatern, bei den Unternehmern. Und die Bürgerinnen und Bürger werden es nicht mehr akzeptieren, dass sie ein Handy in der Tasche haben, sehen, wie die Apps laufen, wie leicht und simpel, und auf der anderen Seite vielleicht so ein Kapitalertragssteuererstattungsanspruch. Und von daher, glaube ich, wird es Änderungen geben müssen und wird es auch geben.
Aber ich habe noch einen Punkt, den ich Sie jetzt gerne noch fragen würde. Also wenn man jetzt mal von Cum-Ex und so weggeht, von diesen Spezialproblemen, dann ist es ja so, dass die vor allen Dingen die großen Länder, also Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, ihre Finanzämter nutzen, um damit Standortpolitik zu machen. Also unter der Hand, ja, werden Unternehmen nicht so stark besteuert. Also es ist, das hält sich jedenfalls als Gerücht. Ja, ich sage das jetzt mal so, dass das ganz klar ist. Die Unternehmen werden eben nicht so oft kontrolliert, damit sie sich dann in Bayern ansiedeln.
Ja, also nicht so stark besteuert. Die müssen ja alle gleich besteuert werden.
Aber
nicht
so oft kontrolliert. Ja, die Frau Herrmann spielt auf Prüfungsturni an. Also wie oft Prüfungen stattfinden. Und da muss man natürlich sagen, es gab mal ein Buch eines Ihrer Kollegen, wir haben heute viele Journalisten hier, der im Prinzip ein Buch geschrieben hat zum Thema Zeiten Franz Josef Strauß. Und da munkelt man, mutmaßt man, dass da so ein bisschen was war.
Nur noch eine Frage an Sie. Man könnte ja, was man immer wieder beobachten kann in der Politik, ist, dass ein zentrales Finanz- oder Steueramt des Bundes wird von den Ländern, und zwar von diesen großen Ländern, verhindert. Die wollen ihre Steuerverwaltung selber machen. Und das hat doch Gründe.
Es gibt ja ein Bundeszentralamt.
Es gibt Steuern. Alle großen Unternehmen mit. Und man muss sagen, zumindest bei den großen Unternehmen ist so, die haben ja eine Dauerbetriebsprüfung. Ja. Da sitzen ja mehrere Betriebsprüfer von Bund und Ländern permanent bei Siemens, SAP, VW oder sonst wo, jahrelang, und das geht auch über Jahre. Und ich glaube, die großen Unternehmen, die würden den Teufel tun, noch irgendwie gegen Steuergesetze bewusst verstoßen zu wollen. Also eines der größten Betätigungsfelder der Beratungsunternehmen ist inzwischen, Tax Compliance bei den Unternehmen einzuführen. Denn ein Vorstandschef oder ein Geschäftsführer, der angestellt ist, hat überhaupt gar kein Interesse, für irgendwelche steuerlichen Tricksereien in den Bau zu wandern.
Diese Compliance-Regeln, das heißt also Verhaltensregeln. Ich habe noch, weil wir bei Cum-Ex war ja der Aufhänger gewesen, war die Frage, ich habe jetzt in der Vorbereitung zur Sendung gelesen, dass man im Bundesfinanzministerium jetzt auch unter der neuen Leitung eigentlich glaubt, dass man Cum-Ex im Griff hat, dass da nichts mehr kommt. Das geht ja um neue Verjährungsfristen, die sollen ja verkürzt werden nach dem Motto, das haben wir alles im Griff, da traut sich keiner mehr ran, wir haben die Finanzjongleure durchschaut.
Wir haben, das ist auch schon ein paar Jahre her, wir haben da in der Cover gearbeitet, weil man hat uns immer Glauben gemacht als Journalisten, ist vorbei mit Cum-Ex. Und wir haben dann in London einen Anbieter getroffen, und in London ist das erlaubt, was hier zu Recht verboten ist. Man darf hier mit versteckten Kameras arbeiten und Ton aufnehmen. Und er hat uns einfach Cum-Ex-Geschäfte in ganz Europa angeboten und sagte, Deutschland ging ja auch, kein Problem, macht man nicht, da ist gerade großer Verhandlungsdruck, das Risiko geht man nicht ein. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem früheren Whistleblower der Hypovereinsbank gesprochen. Der war da Compliance-Manager und hat frühzeitig auf Cum-Ex-Geschäfte und dergleichen aufmerksam gemacht. Der Mann ist da nicht mehr an der Bank tätig, weil das wollte man nicht hören, dass er auf diese lukrativen Geschäfte aufmerksam macht und die kritisierte. Der sagte zu mir, Herr Schröm, unsere Investmentbanker, die erfinden jede Woche solche Finanzprodukte. Die heißen dann halt anders. Sie sind in der Technik, funktionieren die ein bisschen anders wie Cum-Ex. Cum-Ex ist ein Überbegriff. Das ist wie mit Taschentüchern. Gibt es auch zig Marken, aber alle, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung. Die
Finanzverwaltung ist dann immer ein paar Schritte hinterher. Ja. Ist das auch etwas, dass die Lobbyisten, also die Finanzmarktlobbyisten, einfach viel zu großen Einfluss haben bei uns?
Also es war vor Jahren war das tatsächlich so. Da hatte sogar, das ist ja spektakulär, der Bankenverband einen fast schon Rentier im Bundesfinanzministerium platziert und der hat dann quasi die Gesetzentwürfe zu Themen bearbeitet, die halt auch Cum-Ex betrafen, natürlich zum Wohlwollen der Finanzbranche. Ich meine, das geht ja gar nicht, ne? Und ich glaube, da ist man heute auch viel, viel weiter. Man ist nicht mehr so unbedarft. Die Finanzbranche hat ihre Unschuld verloren und ich glaube, auch das Bundesfinanzministerium, auch die Finanzverwaltung, die haben den Schuss gehört. Und wer jetzt noch solche Geschäfte macht, Oliver Schröder, tut mir leid, aber denen ist nicht mehr zu helfen. Das sind ja Hasardeure, die das betreiben. Das sind krasse Einzelfälle. Nee. Und dem stehen meiner Meinung nach systemische Fehler, die aber in der Finanzverwaltung zu finden sind.
Ich glaube schon, dass Cum-Ex nach wie vor, man hört es so ein bisschen aus der Branche, läuft. Insbesondere, Sie haben es angesprochen, jetzt vielleicht nicht so sehr in Deutschland, aber andernorts. Also das ist noch ein strukturelles Problem. Wir hatten auch mal diese Cum-Fake-Thematiken. Ja, ja. Aber mal unabhängig, wir müssen, glaube ich, insgesamt nach vorne blicken. Und es wäre, glaube ich, an der Zeit, dass wir als Gesellschaft hier in Deutschland mal aufstehen und sagen, wir akzeptieren das insgesamt nicht mehr, dass die meisten in der Bevölkerung ehrlich jeden Monat ihre Steuern zahlen, über die Lohnsteuer, brav ihre Umsatzsteuer bezahlen und auf der anderen Seite schlagen sich einige wenige in die Büsche. Das kann jetzt sein White-Collar-Industrie, Cum-Ex, aber es können auch die bargeldintensiven Bereiche sein. Wir haben das bilateral ab und zu schon mal besprochen. Aber es geht eben auch hin in die Clan-Kriminalität, mafiöse Strukturen, die eben nach wie vor tagtäglich Umsatzsteuerkarusselle am Laufen haben. Im Bereich der Immobilienbranche gibt es Fake-Rechnungen, wo Vorsteuer erstattet wird und keine Leistungen stattgefunden haben. Und ich glaube, die Gesellschaft muss jetzt hier mal aufstehen und sagen, wir akzeptieren das nicht mehr. Und wir in der Steuerverwaltung, wir jetzt auch als Deutsche Steuergewerkschaft, würden dafür bereitstehen, dass wir sagen, wir fokussieren unsere Kräfte eher auf den Betrug. Und all diejenigen, die ehrlich im System mitspielen, die müssen doch den besten Service des Staates bekommen.
Herr Köbler, wir reden viel über KI, ja. Künstliche Intelligenz. Wird die, wenn sie tatsächlich weiterentwickelt wird, eher der Finanzverwaltung bei der Bekämpfung des Betrugs helfen oder eher den Steuerbetrügern?
Ich glaube, wir haben insgesamt zwei Punkte. Also im Moment ist es ja so, man hat es ja auch bei Cum-Ex gesehen, im kleineren Kreise, das gibt es auch im größeren, der Hanno Berger versammelt oder hat ja die absoluten
Top-Angeklagte.
Der Hauptangeklagte, der hat die besten Experten um sich herum geschart und im Prinzip Steuergestaltungsmodelle entwickelt. So liest man das. Solche Dinge finden natürlich auch immer noch statt bei Beratungsgesellschaften, wo eben Steuern optimiert werden. Ich habe da mal was bei Temu gemacht. Also da gibt es dann diesen Singapore Sandwich. Also das heißt, ein Unternehmenssitz in Dublin, Briefkastenfirma, dann geht es nach Singapur und weiter irgendwann auf die Cayman Islands, Sink Country. Und dort gibt es keine Unternehmenssteuer. So. Und hier hilft uns, also Fluch und Segen zugleich, die Beratungsindustrie kann mit KI, mit diesem unglaublichen Wissen, das eine künstliche, so ein großes Sprachmodell auch hat, sehr präzise schauen, wie sind die Steuermodelle in den einzelnen Ländern. Das ist brandgefährlich, weil man da eben nach Lücken suchen kann. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass langfristig uns so Techniken wie Agentensysteme, Webcrawler auch ermöglichen werden zu suchen, wo sind Patente eingelagert, wo sind Lizenzen eingelagert. Gibt es hier Strukturen? Wiederholen sich Strukturen? Also im Prinzip Mustererkennungssoftware kann man hier drauflegen. Und wenn sich Strukturen wiederholen, dann ist das spannend. Dann kann man nämlich mal nachfragen, 42 AO, Gestaltungsmissbrauch, ist doch erstaunlich, wenn das jetzt eine Branche Telekommunikation ähnlich macht wie die Automobilindustrie. Ich will da jetzt keinen irgendwie anklagen, aber die eigentlich nicht zusammenpassen, aber die dann die gleichen Modelle verwenden und die gleichen vorgegründeten Gesellschaften auf den Cayman Islands.
Ich finde bekommen. Auch, also KI und IT sind sehr gut investiertes Geld. Mhm. Damit kann man ein Mehrfaches zurückholen. Und es hat auch eine politische Dimension. Wenn der ehrlich arbeitende Mensch merkt, so der Nachbar arbeitet schwarz und der da hinten, der in der Dönerbude arbeitet, der hat einen 400-Euro-Job, erfährt aber gleichzeitig ein ganz, ganz dickes Auto und feigst dann auch noch öffentlich darüber, dann hat das eine gesellschaftlich gefährliche Entwicklung. Und ich glaube auch, der Aufstieg der AfD hängt damit auch irgendwie zusammen. Also der Staat muss funktionieren. Und so da denke ich, alles Geld für KI und IT und für die richtigen Tätigkeiten ist super investiertes Geld.
Ich glaube, wir müssen beweisen, dass der Staat handlungsfähig ist. Jo. Und dann haben wir auch diese extremen Wahlverhalten nicht mehr.
Gut, das war jetzt quasi ein abgerundeter Satz am Ende der Sendung. Und wir gucken, was aus Cum-Ex noch wird. Ich bedanke mich bei Ulrike Herrmann, bei Oliver Schröm, bei Christian Ramthun und bei Florian Köbler. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde schwierige Mission. Merz trifft Trump, der ja morgen im Oval Office zu Gast ist. Mal schauen, ob ihm dort auch die Ohren langgezogen werden. Aktuelles noch bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer. Bleiben Sie bei uns.